Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich darf ganz herzliche Grüße mitbringen aus der Gemeinde in Gießen und lade euch ein, mit mir aufzuschlagen Gottes Wort in Epheser Kapitel 4, die Verse 7 bis 16. Epheser Kapitel 4, Abvers 7, wir hören Gottes irrtumsloses und unfehlbares Wort. Jedem Einzelnen von uns aber ist die Gnade gegeben nach dem Maß der Gabe des Christus. Darum heißt es, er ist emporgestiegen zur Höhe, hat Gefangene weggeführt und den Menschen Gaben gegeben. Das Wort aber, er ist hinaufgestiegen, was bedeutet es anderes, als dass er auch zuvor hinabgestiegen ist zu den Niederungen der Erde. Der hinabgestiegen ist, ist derselbe, der auch hinaufgestiegen ist über alle Himmel, damit er alles erfülle. Und er hat etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer. Zur Zurüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes des Christus, bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus. Damit wir nicht mehr Unmündige seien, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, durch das betrügerische Spiel der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen, sondern wahrhaftig in der Liebe heranwachsen in allen Stücken zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus. Von ihm aus vollbringt der ganze Leib zusammengefügt und verbunden durch alle Gelenke, die einander Handreichung tun nach dem Maß der Leistungsfähigkeit jedes einzelnen Gliedes, das Wachstum des Leibes zur Auferbauung seiner selbst in Liebe. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, gerade war noch Sommer, jetzt ist ziemlich offensichtlich kein Sommer mehr. Und in gut einem Monat fängt schon wieder die Adventszeit an. Die Zeit vergeht schnell. Und vielleicht hast du bei dem Gedanken an die Adventszeit letztens schon mal drüber nachgedacht, mit vielleicht so einem mulmigen Gefühl im Bauch. Ich brauche wieder bald einen ganzen Haufen Geschenke. Und dann hast du vielleicht auch diesen mulmigen Gedanken gleich wieder weggeschoben, so nach dem Motto, naja, ist ja noch ein bisschen Zeit. Geschenke zu besorgen, das sorgt vielleicht bei dem einen oder anderen manchmal für so ein mulmiges Gefühl. Geschenke zu bekommen ist eine ziemlich gute Sache. Zumindest ich bekomme gerne Geschenke. Aber selbst wenn man Geschenke bekommt, worüber man sich eigentlich freut, hast du schon mal so ein Geschenk bekommen, bei dem du den Eindruck hattest, derjenige, der mir das geschenkt hat, der hatte bei dem Geschenk so einen Hintergedanken. Ja, zum Beispiel könnte eine Frau im Mann eine Gartenhake zu Weihnachten schenken. Ja, so mit der Botschaft, könntest du mal wieder Unkraut jäten? Oder ein Mann könnte seiner Frau ein neues Kochbuch schenken mit dem Hintergedanken, Schatz, wäre schön, wenn du mal abwechslungsreicher kochen könntest. Ja, wenn diese Botschaft beim Beschenken ankommt, da ist irgendwie so ein Hintergedanke dahinter, kann ich mir vorstellen, dass der Beschenkte in den meisten Fällen nicht so besonders begeistert ist. Ja, Geschenke mit einem Hintergedanken, die sehen wir meistens zwiespältig. Heute geht es in diesem Abschnitt hier in Gottes Wort, in Epheser Kapitel 4, darum, dass Gott uns ebenfalls Geschenke macht mit einem Hintergedanken, mit einem Ziel. Die Sache ist, was unter uns Menschen vielleicht so einen faden Beigeschmack hinterlässt, also diese Geschenke mit Hintergedanken, das ist bei den Geschenken, die Gott uns macht, ganz anders. Seine Geschenke mit Hintergedanken an uns bedeutet nämlich, dass wir etwas bekommen, was noch viel besser ist als das ursprüngliche Geschenk. Gottes Gedanke bei diesen Geschenken ist eben nicht, ich schenke dir etwas, damit du, sondern ich schenke dir etwas, damit du noch viel mehr bekommst. Und die Frage ist, was sind diese Geschenke, von denen Gottes Wort hier spricht, diese Geschenke, die Gott uns macht? Und welches Ziel hat Gott, wenn er dir diese Geschenke macht? Und diese Fragen wollen wir heute in dieser Predigt beantworten. Aber starten wir ganz am Anfang mit Vers 7. Ich kann mir vorstellen, dass vor allem die Vers 7 bis 10 einen Bibelleser verwirren. Da steigt jemand runter und dann hoch und die Frage ist, wer ist das? Und die Frage ist auch, warum schreibt Paulus davon? Ja, der Reihe nach. Paulus beginnt in Vers 7 mit einer grundsätzlichen Feststellung. Er sagt, jedem Einzelnen von uns, aber ist die Gnade gegeben nach dem Maß der Gabe des Christus. Paulus sagt in diesem Vers, Jesus hat jedem Einzelnen in der Gemeinde mindestens ein Geschenk gemacht. Sein unverdientes Geschenk aus Gnade. Und dieses Geschenk ist die Tatsache, dass Gott jedem Einzelnen von uns Gaben gegeben hat, die dazu da sind, damit wir uns damit in der Gemeinde gegenseitig dienen können. Und damit die Gemeinde dadurch wächst. Und das Neue Testament, es spricht an vielen verschiedenen Stellen von diesen Gaben, so wichtig sind sie. Manchmal werden sie Geistesgaben genannt, manchmal werden sie Gnadengaben genannt. Es sind Dinge, die du von Gott durch seinen Geist empfangen hast, damit du anderen in der Gemeinde dienst und damit die Gemeinde gemeinsam wächst. Und da hat jeder andere Gaben. Paulus hatte ja bisher in Kapitel 4 sehr viel über Einheit gesprochen. Und wenn man über Einheit in der Gemeinde nachdenkt, dann könnte man ja denken, Einheit bedeutet, wir sind einfach alle in der Gemeinde gleich. Aber in einer Gemeinde ist es einerseits so, dass Gott möchte, dass wir tatsächlich eins sind. Und gleichzeitig sagt er uns, und dazu kommen wir heute, es ist gut, dass wir alle anders sind. Das ist beides von ihm so gewollt. Ihr seid alle anders, sollt anders bleiben und trotz und mit euren Unterschieden immer mehr eins werden als Gemeinde. Und genau das ist das Ziel der Gaben, Vers 7. Und die Frage ist jetzt, woher kommen diese Gaben? Ja, wenn du jemand etwas schenken möchtest, zu Weihnachten oder zum Geburtstag, dann musst du dieses Geschenk ja irgendwo herkriegen. Du musst dir entweder kaufen oder basteln oder backen. Woher kommen diese Geschenke, die Jesus uns schenkt? Und um das zu erklären, zitiert Paulus in den Versen 8 bis 10 aus dem Alten Testament, konkret aus Psalm 68. Und er erklärt sein Zitat gleichzeitig. Er schreibt dort, darum heißt es, er ist emporgestiegen zur Höhe, hat Gefangene weggeführt und den Menschen Gaben gegeben. Das Wort aber, er ist hinaufgestiegen, was bedeutet es anderes, als dass er auch zuvor hinabgestiegen ist, zu den Niederungen der Erde. Der hinabgestiegen ist, ist derselbe, der auch hinaufgestiegen ist über alle Himmel, damit er alles erfülle. Im Psalm 68 spricht David über Gott. Und Paulus wendet diesen Psalm jetzt auf den Sohn Gottes an, auf Jesus. Und das Bild, was David in seinem Psalm und was Paulus hier in Epheser 4 vor Augen hat, es ist das Bild von so einem antiken Feldherrn. Ja, wenn damals ein Feldherr einen großen Sieg errungen hat, dann hat er anschließend häufig so einen Triumphzug veranstaltet. Und bei so einem Triumphzug ist er dann durch die Hauptstadt seines Reiches gezogen mit seinen Soldaten. Die Soldaten haben zur Schau gestellt, was sie alles geraubt haben in diesem Krieg. Und man hat auch die gefangenen Soldaten des Gegners mit sich geführt. Die mussten dann mitlaufen. Das war natürlich sehr demütigend für die. Und Paulus verwendet dieses Bild hier, um den Sieg von Jesus zu erklären. Jesus ist, Vers 9, runtergestiegen auf die Erde. Er hat dort, vor allem am Kreuz, aber nicht nur am Kreuz, einen Krieg geführt gegen die bösen Mächte, gegen den Teufel und seine Engel. Und er hat ihn gewonnen. Und anschließend ist er wieder auferstanden und er ist wieder in den Himmel heraufgezogen. Und diese Himmelfahrt, die vergleicht Paulus jetzt mit einem Triumphzug. Er hat Gefangene mit sich geführt. Ja, das sind der Teufel und die Engel, die er besiegt hat. Und darauf legt Paulus hier die Betonung, er hat seinem Volk Geschenke ausgeteilt. Denn bei so einem Triumphzug damals war es so, dass man die Sachen, die man geraubt hat, auf seinem Kriegszug nicht nur präsentiert hat, sondern häufig auch an das Volk, was zugejubelt und zugeschaut hat, verteilt hat. Und diese Gaben, sagt Paulus jetzt, diese Geschenke, die jeder Einzelne in der Gemeinde hat, das sind Geschenke, die wir bekommen, weil Jesus triumphiert hat, weil Jesus gewonnen hat. Aber es ist nicht so, dass Gott uns diese Geschenke gibt, damit wir einfach mehr haben als vorher. Er schenkt uns sie mit einem Ziel, mit einem Hintergedanken, wenn man so will. Und was dieses Ziel ist und wie genau diese Geschenke aussieht, darum soll es heute in der Predigt gehen. Mein Thema lautet zielgerichtete Geschenke. Und wir wollen uns drei Dinge anschauen. Erstens den Inhalt der Geschenke, das sind christuszentrierte Älteste. Als zweites das Zwischenziel der Geschenke, christusgemäße Diener. Und drittens das Endziel der Geschenke, eine christusähnliche Gemeinde. Wie gesagt, wir haben gesehen in Versen 7 bis 10, jeder Christ, ausnahmslos jeder, hat vom siegreichen Jesus Geschenke bekommen. Auch du. Verse 7 bis 10. Und jetzt würden wir eigentlich erwarten, dass jetzt Paulus aufzählt, welche Geschenke das so sind, ab Vers 11. In Römer 12, in 1. Korinther 12, auch in 1. Petrus 4 finden wir Listen von allen möglichen Gaben, mit denen Christus uns beschenkt hat. Aber hier in Epheser 4 macht Paulus es anders. Er listet uns nicht auf, welche Gaben es alles gibt, sondern er fokussiert auf ein ganz bestimmtes Geschenk. Und wir werden später sehen, warum er das tut. Vers 11. Und er hat etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer. Das Interessante ist, alle diese Geschenke haben eine Sache gemeinsam. Alle diese Leute, ja, Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer, das sind alles Menschen, die das Wort Gottes verkündigen, weil sie dazu berufen sind und die die Gemeinde in Gottes Auftrag leiten. Alle diese Leute sind also, heute würden wir sagen, Älteste. Und das ist erstmal verwirrend im Zusammenhang. Ja, in Vers 7 hat Paulus gesagt, jeder hat eine Gabe bekommen. Und jetzt, wo er erklärt, was diese Gaben sind, würden wir denken, naja, jetzt erklärt er eben, welche Gaben jeder bekommen hat. Wir würden Dinge vielleicht erwarten, wie sich gegenseitig zu dienen, sich zu ermutigen, handwerkliches Geschick und so weiter. Alles, was man in einer Gemeinde eben braucht. Aber er nennt Gruppen von Männern. Ja, verschiedene Älteste. Und wie gesagt, wir werden später sehen, warum das so ist. Jetzt erstmal zum ersten Punkt, der Inhalt des Geschenks, christuszentrierte Älteste, Vers 11. Fragen wir mal genauer, was sind das eigentlich für Leute, die Paulus hier aufzählt? Er nennt als erstes Apostel und Propheten. Und weiter vorne im Brief, in Kapitel 2, Vers 20, hat er erklärt, dass sie die Grundlage, das Fundament der Gemeinde sind. Und als Fundament der Gemeinde gab es diese Sorten von Ältesten nur ganz am Anfang der Kirchengeschichte. Nur in der ersten Generation der Gemeinde. Seit wir das ganze Neue Testament haben, das ganze Wort Gottes, gibt es keine Apostel und keine Propheten mehr. Dann nennt er die Evangelisten. Es ist schwer zu verstehen, was das ist, man weiß es nicht genau. Es gibt nur zwei Männer im Neuen Testament, die als Evangelisten bezeichnet werden. Philippus und Timotheus. Was macht sie zu Evangelisten? Vielleicht die Tatsache, dass sie ganz besonders darauf geachtet haben, dass das Wort Gottes, vor allem das Evangelium, im Zentrum des Gemeindelebens steht. Vielleicht waren sie auch das, was wir heute unter einem Evangelisten verstehen, also einem Pastor, der sehr missionarisch tätig ist. Wie dem auch sei, feststeht, auch Evangelisten waren auf jeden Fall Männer, die das Evangelium verkündigt haben. Das steckt schon im Wort drin. Und die vierte Gruppe sind die Hirten und Lehrer. Die meisten Ausleger gehen davon aus, dass es eine Gruppe ist, also Hirten und Lehrer als ein Begriff. Und das ist das, was wir heutzutage einen Pastor oder einen Ältesten nennen in unseren Gemeinden. Und diese Gruppe von Männern ist beauftragt, das Wort Gottes weiterzugeben und dadurch die Gemeinde zu lehren, vor Irrlehrern zu beschützen, sie zu ermahnen, wenn sie auf falsche Wege gerät und sie zu ermutigen, ihr ganzes Leben für den König zu leben. Hirte und Lehrer, Joab, das ist das, wozu du nachher eingesetzt wirst. Mit dem Auftrag, ich sag's nochmal, Gottes Wort weiterzugeben und dadurch die Gemeinde zu lehren, vor Irrlehrern zu beschützen, sie zu ermahnen, wenn es manchmal vielleicht die Gefahr besteht, dass die Gemeinde auf falsche Wege gerät und sie vor allem zu ermutigen und mitzunehmen, ihr ganzes Leben für den König zu leben. Und diese Ältesten, und das sagt Gottes Wort hier, sind Geschenke Gottes an die Gemeinde. Ja, Vers 11, und Gott hat etliche von denen gegeben oder geschenkt. Was sind also diese zielgerichteten Geschenke, diese Geschenke mit Hintergedanken, die Gott uns schenkt? Antwort, es sind Männer, die Gott uns schenkt, die Gott einsetzt, um uns als Gemeinde zu leiten und zu lehren. Ja, wenn man sich jetzt Vers 11 anschaut, dann wird man feststellen, nicht alles da drin ist leicht zu verstehen. Es sind viele Bücher geschrieben worden über diese verschiedenen Ämter. Manche dieser ältesten Arten gibt es nicht mehr, wie Apostel und Propheten. Bei anderen wissen wir heute nicht mehr ganz genau, was war das eigentlich, wie bei den Evangelisten. Aber die Grundaussage, die ist eben glasklar. Gott hat der Gemeinde Männer gegeben, die er ausgerüstet hat, der Gemeinde das Wort Gottes zu verkündigen und die Gemeinde zu leiten. Und was heißt das jetzt praktisch für dich als Gemeindemitglied, dass Gott seiner Gemeinde Pastoren und Älteste geschenkt hat? Und ich möchte drei Dinge nennen. Erstens, danke Gott dafür. Danke Gott dafür, dass er dir Älteste und Pastoren gibt und dass heute auch einer dazukommt. Es ist gut möglich, dass sie dir manchmal auf die Nerven gehen. Es kann sein, weil auch sie Sünder sind und dich nicht immer richtig behandeln. Es kann aber auch sein, dass sie dir auf die Nerven gehen, weil du Sünder bist und sie den Finger in eine Wunde legen, die du am liebsten für dich behalten würdest. Aber sie sind Geschenke Gottes für dich zu deinem Besten. Sei Gott dankbar dafür. Das Zweite ist, bete für sie und für ihre Familien. Stell dir mal für einen kurzen Moment vor, dass du der Teufel wärst. Und du willst natürlich die Gemeinde kaputt machen. Und jetzt denkt der Teufel so an die Berge in Tübingen und überlegt, wie kriege ich die kaputt? Auf wen würdest du gehen als erstes? Natürlich erstmal auf die Ältesten. Aber wenn ich so aus meinem eigenen Leben als Pastor erzähle, dann ist es zum Beispiel so, dass eine Predigt vorzubereiten viel Zeit kostet. Bei mir sind es so 8 bis 12 Stunden. Aber weißt du, das ist nicht das Härteste, diese Arbeitszeit. Andere Leute haben andere Arbeiten und die sind auch hart. Das Härteste ist, wenn man manchmal in der Predigtvorbereitung mit Anfechtungen zu tun hat. Es gab schon Samstagabende, wo ich da saß und ich völlig frustriert die gesamte Predigt in den Müll schmeißen wollte. Heute glaube ich, es war oft der Teufel, der einfach wollte, dass Gottes Wort nicht gepredigt wird. Und deswegen ist der Auftrag an dich der zweite, den ich für dich habe. Bete für deine Ältesten, dass sie den Mut und die Freude behalten, das Wort Gottes zu verkündigen. Und bete für sie, dass Gott sie vor der Sünde bewahrt. Sei dankbar für deine Ältesten, bete für sie und drittens, gehorche ihnen. Nirgends ruft uns die Bibel zu bedingungslosem Gehorsam auf. Auch in der Gemeinde gilt, du sollst Gott mehr gehorchen als den Menschen. Aber grundsätzlich ist es so, dass Gott die Ältesten berufen hat, der Gemeinde seinen Willen mitzuteilen. Und wenn die Ältesten das treuen Gottesauftrag tun und du ihnen nicht gehorchst, dann bist du nicht in erster Linie den Ältesten gegenüber ungehorsam, sondern du bist Gott gegenüber ungehorsam. Und deswegen gehorche ihnen. Sei dankbar für sie, bete für sie, gehorche ihnen. Der Inhalt des Geschenks an die Gemeinde, das sind Pastoren und Älteste, die das Wort Gottes verkündigen, das Evangelium von Christus, die also Christus-zentriert sind. Jetzt möchte ich zurückkommen zu der Frage, die ich am Anfang gestellt habe. Ja, Vers 7 sagt uns, jeder hat eine Gabe bekommen in der Gemeinde, jeder. Vers 11 sagt, dass der Inhalt des Geschenkes die Leiter sind, die in der Gemeinde eingesetzt wurden. Und die Frage ist ja jetzt, was ist mit all den anderen, die in der Gemeinde sind, aber die keine Ältesten oder Pastoren sind? Und diese Frage bringt uns zum zweiten Punkt, das Zwischenziel des Geschenks, christusgemäße Diener. Ich habe ja am Anfang gesagt, das Geschenk Gottes, was er uns gibt, die Ältesten und Pastoren, das ist ein Geschenk mit Hintergedanken, mit Ziel. Und genau genommen hat er mit dem Geschenk der Ältesten und Pastoren an seine Gemeinde sogar zwei Ziele. Es ist ein Zwischenziel und ein Endziel. Und in diesem zweiten Punkt geht es um das Zwischenziel. Wir finden es am Anfang von Vers 12. Ja, Vers 11, Gott hat der Gemeinde Älteste gegeben. Mit welchem Ziel? Vers 12 jetzt, Vers 12a. Zur Zurüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes. In manchen Bibelübersetzungen steht zwischen den Heiligen und für das Werk des Dienstes ein Komma. Ich glaube nicht, dass es dahin gehört. Ich glaube, dass das ein Ausdruck ist. Zur Zurüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes. Wozu also schenkt Gott seiner Gemeinde Älteste? Antwort Vers 12a, um alle in der Gemeinde auszurüsten für das Werk des Dienstes. Alle Christen in der Gemeinde sollen sich gegenseitig dienen, indem sie ihre Gaben gebrauchen. Und die Gabe der Ältesten ist den anderen Gaben vorgeordnet, nicht aus dem Grund, weil Gott sagt, diese Person habe ich am meisten lieb. Die ist echt besser, ich mache sie zu einem Ältesten, nein. Sondern weil Gott durch die Gabe, durch das Geschenk der Ältesten, alle anderen in der Gemeinde ausrüsten möchte, ihre Gaben zu gebrauchen. Die Aufgabe der Ältesten ist es unter anderem, Katalysatoren zu sein für alle anderen Gaben in der Gemeinde. Wir waren im Sommer im Urlaub als Familie in Südfrankreich und da ist unser Auto kaputt gegangen. Und dann haben wir es in die Werkstatt gebracht und was kaputt war, war der Anlasser. Ja, der Anlasser ist nicht das größte Teil in so einem Motor. In einem Sinn ist es das wichtigste Teil im Motor, denn nichts in dem Motor geht an, wenn der kaputt ist. Und wir könnten es kurz so auf den Punkt bringen, was Paulus in den Versen 11 bis 12 sagt. Eine Gabe, also die des Ältesten, sorgt dafür, dass alle anderen Gaben in der Gemeinde sich entfalten. Ja, genauso wie ein Anlasser dafür sorgt, dass der Motor läuft. Und das heißt aber auch, dass eine Gemeinde nicht ein Spielfeld ist für einige wenige, die sich engagieren, und im großen Rest, der dabei zuguckt. Ich möchte euch mal ein paar Beispiele dafür geben. Es gibt Gemeinden, die funktionieren so wie ein Linienbus. Ja, da gibt es vorne so einen Busfahrer, der fährt. Und der gibt die Richtung vor. Und es gibt dann Menschen, die steigen ein und die steigen wieder aus. Sie kennen sich meistens nicht. Sie unterhalten sich meistens auch nicht. Und steigen dann vor allem dann wieder aus, wenn sie da sind, wo sie hin wollten. Ja, es gibt also einen, der gibt die Richtung vor und den großen Rest, der passiv und unbeteiligt folgt. Und genauso gibt es Gemeinden, wo einer oder wenige leiten und der Rest einfach nur mitläuft. Und kommt, um sich etwas abzuholen. Gibt es andere Gemeinden, die funktionieren nicht wie ein Linienbus, sondern wie ein Reisebus auf so einer zweiwöchigen Urlaubsreise. Auch da gibt es dann ein oder meistens dann sogar zwei Busfahrer, die sich eben abwechseln und die fahren durch die Gegend. Die Reise dauert länger. Es sind immer die gleichen Leute, die in diesem Bus sitzen, größtenteils. Man lernt sich kennen, unterhält sich, freundet sich vielleicht sogar an. Und das ist natürlich viel besser als das Linienbusmodell. Es ist netter, es ist freundlicher, es ist irgendwie sozialer. Aber es ist immer noch nicht das, was Paulus hier vor Augen hat. Paulus möchte etwas, was ich gerne das Spielertrainermodell nenne. Ja, ich weiß nicht, ob du schon mal Mannschaftssport gemacht hast oder vielleicht sogar Mannschaftssport machst. Manche Mannschaften in Mannschaftssportarten, ob das jetzt Fußball oder Volleyball oder Handball oder was auch immer ist, die haben einen Spielertrainer. Das sind Menschen, die sind oft ein bisschen älter und erfahrener als der Rest der Mannschaft. Und einerseits stehen sie der Mannschaft gegenüber. Ja, sie legen die Taktik fest, sie legen die Aufstellung fest, sie sagen, wie es läuft. Auch taktisch gesehen. Sie bestimmen, wer wo spielt, wer welche Aufgabe hat. Sie stehen der Mannschaft gegenüber. Aber anders als normale Trainer sind sie gleichzeitig auf dem Spielfeld Teil der Mannschaft. Sie spielen mit. Sie haben ebenfalls auf dem Spielfeld eine Aufgabe und sind Teil der Mannschaft bei dem Versuch zu gewinnen. Aber sie spielen eben nicht alleine wie so ein Linienbusfahrer oder so ein Reisebusfahrer, sondern alle zusammen, Spieler, Trainer und Mannschaft, streben gemeinsam danach, immer besser zu werden und möglichst viele Spiele zu gewinnen. Und so ähnlich ist es mit einem Ältesten in der Gemeinde. Sie stehen Einerseits der Gemeinde gegenüber, als verantwortlicher Amtsträger, als Leiter der Gemeinde. Und andererseits sind sie Teil der Gemeinde und sollen die Gemeinde durch ihren Dienst dazu führen und dahin mitnehmen, dass jeder Einzelne in der Gemeinde seinen Dienst immer mehr so einsetzt, dass den anderen dadurch gedient wird. Stefan und Joab, genau das ist eure Aufgabe hier in Tübingen. Aber eben nicht so, dass ihr alles macht und die anderen schauen zu, sondern so, dass ihr die Richtung vorgebt, dass ihr die Grenzen setzt, dass ihr vorangeht, dass ihr die anderen mitnehmt und weiterbringt. Vers 12a, die Ältesten sollen jeden in der Gemeinde so ausrüsten, dass er den anderen dient. Und zwar durch das Wort Gottes. So, jeder von uns hat mindestens eine Gabe von Gott empfangen, das ist sicher. Und klar ist aber auch, nicht jeder ist gleich begabt. Paulus sagt in Vers 7, dass die Gaben uns geschenkt sind nach dem Maß der Gabe des Christus. In anderen Worten, manchem Christen gibt Gott mehr Gaben, manchem weniger. Und wichtig ist nicht, wie viele Gaben du bekommen hast, sondern wie treu du darin bist, mit deinen Gaben den anderen in der Gemeinde zu dienen. Und wenn du dich fragst, jetzt habe ich da diese Aufgabe und vielleicht mache ich das nur, weil ich es halt kann. Ich habe jetzt keine Ahnung, ob das jetzt eine Gabe Gottes ist, muss halt gemacht werden. Da möchte ich dir sagen, jede Gabe, die dazu dient, die Gemeinde voranzubringen, ist eine Gabe des Geistes Gottes an dich. Und von daher geht der Auftrag an jeden Einzelnen von euch. Höre auf das Wort Gottes, was Gott dir durch die Ältesten schenkt, Vers 11. Und lass dich dadurch ausrüsten für deinen Dienst. Und dann diene so treu in der Gemeinde, wie Jesus Christus uns gedient hat. Er hat es schließlich selbst von sich selbst gesagt, Markus 10, Vers 45, der Sohn des Menschen, also Jesus selbst, ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen. Christus schenkt uns Christus-zentrierte Älteste, Punkt 1, damit Menschen sich Christusgemäß in der Gemeinde dienen, Punkt 2. Aber dieser gegenseitige Dienst, das ist nur ein Zwischenziel. Wir dienen uns nicht in der Gemeinde gegenseitig, weil Dienen an sich so schön ist, sondern Gott hat ein größeres Ziel mit uns als Gemeinde. Er hat mit seinen Gaben, mit seinen Geschenken, wenn man so will, einen größeren Hintergedanken. Er möchte, dass wir immer mehr zu einer Christusähnlichen Gemeinde werden. Das ist mein dritter und letzter Punkt, das Endziel des Geschenks, eine Christusähnliche Gemeinde. In Vers 12 nennt Paulus die zwei Ziele, für die er der Gemeinde Wortverkündiger geschenkt hat. Einmal zur Zurüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes. Das war das Zwischenziel, was wir in Punkt 2 gesehen haben. Und am Ende des Verses kommt er jetzt auf das Endziel. Er sagt, für die Erbauung des Leibes des Christus. Und dieses Endziel, die Erbauung des Leibes des Christus, das erklärt Paulus in den Versen, die nun folgen, also ab Vers 13. Paulus möchte, dass wir als Gemeinde erbaut werden. So sagt er es einmal in Vers 12 am Ende. Und dann nochmal ganz am Ende von unserem Abschnitt in Vers 16. Dort spricht er von Auferbauung. Und ein anderes Wort, was er in diesen Versen verwendet, ist das Wort Wachstum. Vers 15 spricht er von Heranwachsen, in Vers 16 von Wachstum. Ja, wir haben hier Aufbauen und Wachstum. Das sind die zentralen Wörter zwischen Vers 12 am Ende und Vers 16. Ja, Häuser werden gebaut und Pflanzen wachsen. Und beide Bilder, also das Bild eines gebauten oder gerade gebaut werdenden Hauses und das Bild einer wachsenden Pflanze, hat Paulus hier vor Augen, wenn er von dem endgültigen Ziel spricht, was Gott hat, wenn er uns Geschenke macht. Er möchte, dass wir seine Gaben, dass wir seine Geschenke gebrauchen und so erbaut werden und wachsen als Gemeinde. Wie sieht dieses Wachstum aus? Ja, einmal dadurch, dass wir mehr werden als Gemeinde. Dass wir größer werden. Und zweitens geistlich, dass wir mehr so werden, wie Gott uns haben will. Zahlenmäßiges Wachstum ist schön und es ist wichtig und ermutigend. Wenn ich mich hier so umschaue, bin ja seit Anfang mit dabei, dass ich das verfolge und unterstütze, was hier in Tübingen passiert, dann muss ich sagen, Gott hat zahlenmäßiges Wachstum geschenkt. Preis den Herrn. Aber immer wenn Paulus im Epheserbrief über Wachstum spricht, meint er in erster Linie geistliches Wachstum. Wir sehen das in Vers 13. Ja, da zeigt uns Paulus beispielhaft drei Bereiche, in denen wir als Gemeinde wachsen sollen. Und das zahlenmäßige Wachstum ist nicht dabei. Vers 13. Bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus. Das Erste, was er nennt, ist die Einheit des Glaubens. Ja, wir sollen als Gemeinde immer mehr eins werden. Und diese Einheit wird eben erreicht, wenn sich alle in der Gemeinde gegenseitig durch ihre Gaben dienen. Schaut nochmal den Anfang von Vers 13 an, bis wir alle. Es geht um jeden. Es geht nicht nur um den Busfahrer, der da vorne sitzt und fährt. Es geht um jeden Spieler auf dem Platz. Vielleicht hast du schon mal die Erfahrung gemacht, dass du mit anderen hier aus der Gemeinde ein Projekt durchgezogen hast. Ich weiß nicht, jemand beim Umzug geholfen hast oder einen Straßeneinsatz hier in Tübingen oder was auch immer. Und dann gemerkt hast, wie dich dieses Projekt mit anderen Geschwistern zusammen, mit diesen Geschwistern einfach zusammengeschweißt hat. Und das ist genau das, was Paulus hier sagt. Gemeinsames Dienen im Reich Gottes schafft Einheit. Aber es ist eben eine Einheit des Glaubens. Diese Einheit kann nur dort entstehen, wo der gleiche Glaube geteilt wird. Das Zweite in Vers 13 ist die Erkenntnis des Sohnes Gottes. Wir sollen Christus immer mehr erkennen, um ihm ähnlicher zu werden. Auch das sieht man im Epheserbrief immer wieder. Beim Erkennen geht es nicht darum, dass wir unser Wissen über Gott steigern, sondern dass wir ihn mit den Augen unseres Herzens anschauen und ihn so immer besser persönlich kennenlernen. Und das dritte Wachstumsziel in Vers 13, das ist geistliche Reife. Ja, Ende Vers 13, zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus. Paulus sagt hier, ein Ziel für die Gemeinde, wenn die Gemeinde wächst, ist, dass die Gemeinde geistlich erwachsen wird. Immer mehr so wie Jesus. Ja, das Wort Mannesreife, das verstehen wir heute nicht mehr. Und wenn wir es verstehen, dann ist es anstößig. Man könnte es vielleicht besser übersetzen mit, dass wir reife Erwachsene im Glauben werden. Es gibt leider viele Christen, die gehen ihr Leben lang in die Gemeinde, die werden alt und älter und bleiben trotzdem geistliche Kinder. Ja, in einem gewissen Sinn sollen wir immer Kinder bleiben. Unser Glaube soll immer kindlich vertrauend bleiben. Aber wir sollen nicht kindisch sein in unserem Glauben. Es gibt einen Riesenunterschied zwischen kindlichem Glauben und kindischem Glauben. Kindisch sind Menschen, die geistlich nicht wachsen, nicht erwachsen werden wollen. Paulus muss den Korinthern einmal schreiben, Milch habe ich euch zu trinken gegeben und nicht feste Speise, denn ihr konntet sie nicht vertragen. Ihr könnt sie auch jetzt noch nicht vertragen. Ihr seid geistlich gesehen Babys. Und hier in Epheser 4 sagt er, das Ziel des Wachstums ist, dass wir alle geistlich erwachsen werden. Und in Vers 14 malt er uns dann vor Augen, was passiert, wenn eine Gemeinde aus geistlichen Kindern besteht. Er nennt sie hier Unmündige. Vers 14. Damit wir nicht mehr Unmündige seien, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, durch das betrügerische Spiel der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen. Es gibt heutzutage, und das ist in den 2000 Jahren Kirchengeschichte immer so gewesen, sehr, sehr viel, wo dick und fett christlich vorne draufsteht. Predigten, Bücher, Blogs, Videos, Konferenzen, YouTuber, Influencer, was auch immer. Da steht christlich drauf, Christentum drauf, aber drin ist ein falsches Evangelium, ein Fake-Christentum. Und wir sind dazu aufgerufen, jeder Einzelne von uns so im Glauben zu wachsen, dass wir fest im Glauben stehen, dass wir diese falschen Dinge durchschauen und eben nicht hin und her geworfen werden, von egal was kommt. Das finale Ziel, das Endziel, das Gott für dich als sein Kind in seinem Leib hat, das ist ein Dreifaches. Dass du immer mehr eins wirst mit den anderen in der Gemeinde, dass du Jesus immer besser mit deinem Herzen erkennst und dass du geistlich erwachsen wirst. Ich habe am Anfang gesagt, Geschenke mit so einem Hintergedanken, die kriegen wir eigentlich nicht besonders gern. Die haben so einen faden Beigeschmack. Bei Gott ist das anders. Gott beschenkt uns mit Ältesten nicht einfach mit dem Hintergedanken, dass wir dadurch für den Dienst ausgerüstet werden, sondern schlussendlich möchte er durch die Wortverkündigung der Ältesten und durch den gegenseitigen Dienst in der Gemeinde dir noch mehr von sich selbst schenken. Er möchte, dass wir in allen Bereichen unseres Lebens als Einzelne und als Gemeinde zu ihm hinwachsen, Vers 15. Dass wir wahrhaftig in der Liebe heranwachsen, in allen Stücken zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus. Übrigens nicht in allererster Linie, dass wir zueinander wachsen. Das natürlich auch. Aber er sagt hier vor allem zu Christus. Wir sollen so wie Christus werden, denn dazu hat Gott dich erschaffen und dazu hat er dich erlöst. Festgegründet in der Wahrheit und erfasst von seiner Liebe. Das ist das Ziel deines Lebens. Das ist es, worin du wahre Erfüllung für deine Sehnsucht findest. Nämlich als Einzelner und als Gemeinde immer mehr so zu werden wie er. Aber wenn wir uns das genau anschauen, dann ist das, was wir hier finden, im Prinzip so eine Art Kreislauf. Etwas, das bei Jesus beginnt und am Ende zu Jesus zurückführt. Wir haben ja schon gesehen, dass Paulus das Bild einer wachsenden Pflanze vor Augen hat. Und bei Pflanzen ist es ja so, die Sonne bescheint die Pflanzen. Durch das Licht passiert in den Pflanzen Photosynthese, wodurch die Pflanzen wieder zurück in Richtung Sonne wachsen. Einen ähnlichen Kreislauf gibt es zwischen Christus und zwischen seinem Leib der Gemeinde. Paulus fasst es in Vers 16, also dem letzten Vers von unserem Abschnitt, zusammen, was er in den neun Versen vorher ausführlich dargestellt hat. Sozusagen die Photosynthese von Christus und seiner Gemeinde. Von ihm, Vers 16, von ihm, also von Christus aus, vollbringt der ganze Leib durch die Ältesten, in Klammern, Vers 11, zusammengefügt und verbunden durch alle Gelenke, die einander Handreichung tun, nach dem Maß der Leistungsfähigkeit jedes einzelnen Gliedes, also durch den gegenseitigen Dienst, Vers 12a, das Wachstum des Leibes zur Auferbauung seiner selbst in Liebe, Verse 12b bis 15. Jesus beschenkt euch als Gemeinde mit wunderbaren Geschenken. Ihr seid alle unterschiedlich. Viele von euch kenne ich nicht, aber das sehe ich von hier vorne. Die Geschenke, die Gott euch macht, sind alle unterschiedlich. Und heute bekommt ihr mit einem neuen Ältesten ein ganz besonderes Geschenk von Gott. Aber egal, ob es besondere Geschenke sind oder die ganz alltäglichen, vielleicht unspektakulären Gaben, die Gott dir geschenkt hat, verschwende nicht deine Geschenke, sondern setze sie ein, damit ihr als ganze Gemeinde immer mehr zu Christus hinwachst. Denn ein größeres Ziel kannst du in dieser Welt nicht erreichen. Amen.